Guten Tag. Zuerst mal ein Wort der Entschuldigung. Es hat lange gedauert, dass wir das Video vom Donnerstag auf die Webseite haben stellen können. Grund dafür war, dass der Server, mit dem man halt die Videos bearbeiten kann, dass der ausgefallen ist. Ja? Und der ist heute am Montag erst wieder wirklich funktionsfähig gewesen. Also, okay, das dazu. Wir befinden uns in der Mitte der wirklich kritischen Überlegungen zum PageRank. Und zwar hatten wir Nummer 1 gesagt, der PageRank ist nichts anderes als der Ansatz, nachdem wir erworbenes Renommee und das Renommee der Seite J würden wir über PRJ festhalten. PageRank ist der Ansatz, nachdem wir erworbenes Renommee anteilig vererben. Und hier würden wir sagen, dass wir im Wesentlichen, das ist jetzt hier das anteilige Vererben, wenn ich eine Seite I habe und diese Seite I zeigt auf die Seite J, dann verdient die Seite J ihren Anteil an dem Renommee der Seite I. So, und dann haben wir aber gesehen, dass wir da noch ein bisschen an Zusammenhang hinzufügen müssen. Und das war nichts anderes, als dass wir sagen, bitteschön mit Wahrscheinlichkeit 1 minus d, d ist eine Zahl zwischen 0 und 1, mit Wahrscheinlichkeit 1 minus d bekommt man auch noch die Möglichkeit, den Anteil 1 durch n sich zu erwerben. Das ist der erste Ansatz, nachdem wir versuchen würden, Renommee zu definieren, haben aber keine Idee, wie man dieses Renommee denn nun auch wirklich berechnen soll. Ja? Weil wir reden hier von wirklich riesigen Systemen. Was ist denn das überhaupt? Das hier ist ein Gleichungssystem. Ja? Und dieses Gleichungssystem ist einfach zu groß, um sich mit Methoden wie rechenintensiven Methoden wie mit der gaußschen Eliminierung berechnen zu lassen. So. Neuer Ansatz und auch ein wirklich anscheinend völlig neues Verfahren, dass wir nämlich sagen würden, wir lassen einen Zufallssurfer auf dem Netz los und lassen ihn unendlich lange laufen und würden dann tatsächlich sagen, wenn ich auf einer Seite I bin, was ist die Wahrscheinlichkeit, sollte ich hier noch dazu schreiben. Was ist die Wahrscheinlichkeit des Zufallssurfers, von der Seite I auf die Seite J zu springen? Das sollte sein, die Wahrscheinlichkeit zu springen mit einem künstlichen Link. Und künstlicher Link, der wird mit der Option wildes Hüpfen, diese Option hat die Wahrscheinlichkeit 1 minus d, ausgewählt und dann gerade auf diese eine Seite J zu springen, unter n möglichen Seiten, hat die Wahrscheinlichkeit von 1 durch n. So, das ist die Wahrscheinlichkeit durch wildes Hüpfen die Seite J zu erreichen und sollte denn tatsächlich es einen Link von I nach J geben, und das ist die Bedingung, I nach J, bitteschön, das sei eine Kante, dann würde ich von I ausgehend diese Seite mit Wahrscheinlichkeit AI erreichen. Ja, das ist eine, die Seite, der Link nach J, das ist eine der AI-vielen Seiten und mit dieser Wahrscheinlichkeit werden wir dann dahin springen und im Sonstfall würden wir halt nur mit künstlichem Links den Übergang schaffen und dann wären wir bei dieser Wahrscheinlichkeit und wenn wir uns jetzt die Matrix anschauen, dann ist die Matrix P nichts anderes als zusammengesetzt aus all diesen Einzelwahrscheinlichkeiten. Und ja, hat dann diese Form. So, was wir dann gemacht haben, das war ein ganz kritischer Begriff. Wir haben gesagt, bitteschön, wenn dich doch der Zufallssurfer interessiert, dann solltest du doch wirklich besonderes Augenmerk werfen auf den Begriff der Markov-Kette. Ja, sehr wesentliche Beobachtung an dieser Stelle, bitteschön. Es kommt doch darauf an, Wenn ich mir jetzt eine Markov-Kette anschaue, kalligraphisch M, das ist die Bezeichnung für eine Markov-Kette. Wenn ich mir eine Markov-Kette anschaue, bitte, dann musst du dich konzentrieren darauf, wo du denn rumläufst. Das ist der Graph. Und du musst dich darauf konzentrieren, mit welcher Wahrscheinlichkeit du denn die Links benutzt. Das muss nicht so sein, wie wir in der speziellen Situation des Webgraphen arbeiten, dass wir tatsächlich, wenn wir an einem Link sind, mit gleicher Wahrscheinlichkeit jeden der ausgehenden Links wählen. Ja, das muss nicht so sein, das kann völlig anders ausschauen. So, dann haben wir also den Begriff der Markov-Kette uns vorgenommen. Nicht? Und Sie sehen hier an die Wand geworfen nochmal, was ist bisher passiert. Wo bist du? Sichern Sie Ihre Datei, das will ich nicht sagen. Ah, okay. So, wir haben das Renommee. Ich komme nicht hin. Okay, muss ich mir. Wir haben das Renommee einer Webseite definiert und dazu haben wir die PageRank-Eigenschaft beschrieben. Ja, das haben wir an dieser Stelle gemacht. Dann haben wir den Zufallswerfer uns angeschaut und haben versucht, uns zu überlegen, bitteschön, worauf kommt es an? Es kommt an auf die Übergangsmatrix P und es kommt an auf den Graphen und das hat uns dazu gebracht, die Markov-Kette einzuführen. Dann haben wir, das ist eine ganz, ganz kritische Überlegung an dieser Stelle. Ich bringe das Mistding nicht dazu, dass er mir... Okay. Ganz, ganz kritische Überlegung an dieser Stelle. Die Markov-Kette haben wir und jetzt ist die Frage, wie analysieren wir das Ding? Und die Antwort ist, das ist sowas von einfach, das tut schon beinahe weh. Wenn ich wissen möchte, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich mich nach K Schritten auf der Kette befinde, dann wird diese Wahrscheinlichkeit ausgedrückt durch die Anfangsverteilung, multipliziert mit der Übergangsmatrix-Kartepotenz. Nach einem Schritt, wenn ich mich anfänglich in der Verteilung Pi befinde, nach einem Schritt befinde ich mich tatsächlich in der Verteilung Pi mal P. Nach K Schritten, nach 100 Schritten in der Verteilung Pi mal P hoch 100. So, okay. Das war wirklich das Wesentliche. Aber bitteschön, die Frage bleibt, alter PageRank gleich neuer PageRank, nicht nur, um zu sehen, dass wir hier zwei mögliche Methoden haben, die wir miteinander in Verbindung bringen wollen, sondern wir wollen den PageRank ausrechnen. Bitte?
Das ist im Endeffekt doch ein Vektor mit N-Elementen.
Richtig. Richtig, genau. Ja, Moment, also wenn wir nehmen an, dass ganz zu Anfang wir nur wissen, dass wir im Knoten I sind im Knoten I mit Wahrscheinlichkeit Pi. Uns interessiert zum anfänglichen Zeitpunkt nur die i-te Komponente, haben Sie völlig recht, ne? So, wenn ich aber jetzt wissen möchte, nach einem Schritt, und lassen Sie uns auf k gleich 1 konzentrieren, ja? Nach einem Schritt, wo sind wir? Naja, wir sind, jetzt mache ich wieder dasselbe, ich schränke mich ein auf die Frage, wo bin ich denn, mit welcher Wahrscheinlichkeit bin ich im Knoten I? Sind in I mit Wahrscheinlichkeit. So, und jetzt muss ich das Pi nehmen, mit der Matrix multiplizieren und dann die i-te Komponente nehmen. Ja, nicht? Aber um festzustellen, wo ich nach zwei Schritten bin, ja, schauen wir uns das mal kurz an. Da habe ich dann nichts anderes stehen als Pi mal P Quadrat an der Stelle. Dann nehme ich das ganze Produkt und werte aus an der Stelle I. So, und was ist das? Das ist die Summe Pi und dann habe ich P Quadrat. Die Summe über alle Moment, man soll vorsichtig sein mit der Notation, j gleich 1 bis n. So, und dann muss ich auswerten p i j. Na, das ist das, was wir nach zwei Schritten haben. Wenn ich aber ausrechnen möchte, was das hier ist, ja, dann komme ich auf Zwischenknoten. Dann werde ich getrieben auf Summe j gleich 1 bis n. Pi j, sorry. Und jetzt möchte ich ausrechnen, was das ist. Und dann werde ich natürlich auf die Definition des Matrizenprodukts geführt und dann wird mir gesagt, naja, von k gleich 1 bis n musst du gehen. Und zwar gehst du zuerst von dem i zum k und dann gehst du von dem k zum j. Und an der Stelle, nicht, brauche ich die ganze Kette, braucht das volle Matrizenprodukt, wenn das die Frage war. Es kommt am Ende nur eine Zahl raus, weil wir wollen auch nur eine einzige Zahl wissen. Wenn uns nur interessiert die Wahrscheinlichkeit, diese eine Zahl, die Wahrscheinlichkeit, mit der wir tatsächlich im zweiten Schritt den Knoten I besuchen, dann wollen wir auch nur eine Zahl. Wenn ich aber wissen will, wo sich mit welcher Wahrscheinlichkeit auch die anderen Knoten besucht werden, dann brauche ich den ganzen Vektor. Und der Vektor, das ist an dieser Stelle wichtig, ne? Der Vektor, oder anders gesagt, um jetzt auszurechnen, wo, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich in J bin, da muss ich wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich in allen anderen Knoten gewesen bin, nach einem Schritt. Ne? Deshalb brauchen wir hier das Wissen über die ganze Kette, können das nicht zusammenpressen. So, okay, also. Was ich haben möchte, ich möchte für diese Frage die Antwort bekommen, ja, ihr seid gleich. Ja? Und es stellt sich heraus, diese Frage, Zufallssurfer gegen Pinchrank, das ist, wenn man sie allgemeiner definiert, tatsächlich eine Identität für schöne Ketten. So, und jetzt ist die Frage, was zum Teufel sollte eine schöne Kette sein? So, und Sie sehen, dass ich hier schon einige Konzepte aufgeschrieben habe. Wir werden wahrscheinlich das letzte Konzept nicht bekommen, aber wir kommen zum ersten wichtigen Konzept. Und das ist das Konzept der Grenzverteilung. Was uns interessieren sollte, ist, was denn der Random Surfer tatsächlich, mit welcher Häufigkeit der Random Surfer eine bestimmte Seite besucht. Ne? Weil das ist nichts anderes als der neue PageRank. Und der neue PageRank ist für uns von Interesse. Mit welcher Häufigkeit, mit welcher relativen Häufigkeit der Zufallssurfer eine Webseite besucht? Was ist das? Relative Häufigkeit. Was ist das? Das ist das. Das ist das Scheißding. Entschuldigung. Das ist nichts anderes als der Limes, k gegen unendlich, pi mal pi hoch k. Das ist die relative Häufigkeit. Ja? Ich muss ja wissen, warum kommt der Limes ins Spiel? Ich muss ja wissen, was passiert, wenn ich eine Irrfahrt habe, die unbeschränkt lang ist. Limes k gegen unendlich. Ja? Und da muss ich natürlich wissen, bitteschön, was sind die, in diesem Grenzwertprozess, was sind denn dann die Häufigkeiten? Und das gibt mir die Grenzverteilung. Jetzt wissen Sie natürlich von der Analysis, so Grenzwerte, die existieren oder sie existieren nicht. Möchte ich natürlich verstehen, habe ich die Webkette, was ist denn der Grenzwert? Nicht? Anfänglich befinden wir uns, das ist hier die Annahme, anfänglich befinden wir uns k gleich 0 in der Verteilung Pi. Und das heißt nichts anderes, bitteschön, ich weiß nicht genau, wo der Zufallsurfer ist, aber er wird mit wahrscheinlich, mit irgendeiner Wahrscheinlichkeit, wir nennen das Pi, auf der Webseite i hoppen. Nach k-Schritten, das ist unser starker, unser erstaunlicher Zusammenhang mit der Annalina. Ja? Nach k-Schritten kann uns tatsächlich die Übergangsmatrix sagen, wenn wir die k-te Potenz bilden, wo sich denn Zufallsurfer befinden wird. Nicht? Und wenn ich wissen möchte, und deshalb hier der Lean ist, wenn ich wissen möchte, nicht nur nach einem Schritt, nicht nur nach k-Schritten, sondern nach unbeschränkt vielen Schritten, dann werde ich auf den Lean ist gefühlt. Nicht? Und wenn ich denn nun tatsächlich eine Grenzverteilung habe, das ist das Schöne, ja, dann ist genau die Grenzverteilung genau dasselbe wie die relativen Häufigkeiten. Das ist das, was wir wollen. Ich möchte sagen, also bitteschön, wir müssen einfach interessiert sein an dem Begriff der Grenzverteilung. Nicht? Das ist auch ein ganz natürliches Konzept. Ich möchte wissen, nicht in irgendwelchen Irrfahrten vorgegebener Länge, sondern in unbeschränkt langen Irrfahrten. Was passiert denn? Wie häufig werden Knoten besucht? Und das ist genau das, was uns die Grenzverteilung erzählt hat. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wenn wir wissen, was wir wollen die Grenzverteilung, wie kommen wir da ran? Nicht? Und zum Beispiel die Frage, warum zum Teufel existiert denn überhaupt die Grenzverteilung? Grenzwerte müssen nicht existieren. Ja? So, also, die nächsten beiden Folien sind Weihnachtsfolien. Und der spielt aber mit mir. Es geht darum, was wünsche ich mir denn? Was ich mir wünsche von der Markov-Kette ist, dass der Limes k gegen unendlich, p hoch k, bitte, mach mir das Geschenk, dass diese Grenzmatrix, nennen wir das, ja, dass die existiert. So, was möchten Sie sich noch wünschen? Es ist Weihnachten, ja? Sie haben einen Wunsch frei. Was wünschen Sie sich? Bitte? Was wünschen Sie sich? Ja? Nein, die Grenzmatrix ist tatsächlich eine Matrix, ja? Was ist P? P ist eine Matrix, ne? Was ist P Quadrat? Das ist nichts anderes als die Matrix P, die ist quadratisch mit sich selbst multipliziert. Das ist eine Matrix. Was ist P hoch K? Das ist halt das K-fache Produkt. Nicht? Und wenn wir jetzt den Grenzwert uns anschauen, ne, dann haben wir immer noch die K, dann haben wir immer noch eine Matrix vorhanden. Die Grenzverteilung ist eindimensional, die Grenzmatrix, das ist tatsächlich zweidimensional. Aber gleich werden wir sehen, dass Ihr Missverständnis ganz und gar nicht so weit weg von der Wahrheit ist. Ja? Geben Sie mir noch 5 Minuten, dann klärt sich vielleicht einiges hier auf. Ne? Für jedes K ist das hier, das P hoch K, eine Matrix und das P unendlich, das ist auch eine Matrix. Und was steht denn da drin? Versuchen wir doch mal zu interpretieren, was da drin steht. Ja? Naja, da steht drin, oben, unten und in der Mitte steht dann P unendlich, I, J. Was sollte das sein? Diese Matrix hat extrem viel Wissen. Da steckt enorm viel Wissen über die Markov-Kette drin. Und was ist PI J unendlich. Was sollte das sein, wenn die Zahl existiert? Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir von I ausgehend den Knoten J traversieren in einer unendlich langen Kette. In einer unendlich langen, nicht Kette, sondern in einer unendlich langen Irrfahrt. Wahrscheinlichkeit von I den Knoten J in A unendlich langer Irrfahrt zu besuchen. So, zurück zu Weihnachten. Was würden Sie wünschen? Wäre es vernünftig zu wünschen, dass das zweidimensionale Objekt tatsächlich eindimensional ist? Ja? Ja, dass das zweidimensionale Objekt eindimensional ist. Im Wesentlichen eindimensional. Dass tatsächlich die gesamte Information, die die Matrix parat hält, schon in der ersten Zeile steckt. Was würden wir uns wünschen wollen? Dass die Wahrscheinlichkeit, den Knoten J zu besuchen, unabhängig vom Startpunkt ist. Ne? Hier sind wir in der Zeile I. Oben bin ich in der Zeile 1. Das heißt, ich schaue mir ganz oben die Wahrscheinlichkeiten an, dass von 1 ausgehend ich Knoten erreiche. Hier von I ausgehend die verschiedenen Knoten erreiche. Was ich gerne haben möchte, und das ist das Weihnachtsgeschenk, was ich brauche, bitteschön, Unabhängigkeit vom Startpunkt. Nicht? Und für alle I, Startpunkte I und I-Stern, wenn es darum geht, das J zu erreichen, dann soll es keinen Unterschied machen, ob von dem I oder von dem I-Stern aus. Nicht? Und so wie Sie das gerade gesagt haben, alle Zeilen sind identisch. Das zweidimensionale Objekt ist eindimensional. Für eine schöne Kette, nicht im Allgemeinen. Für ärgerliche Ketten bleibt es ein echt zweidimensionales Konzept. So, und was mich interessiert, das ist jetzt dieses P unendlich. Und zwar für eine schöne Kette. Und wie sieht dieses Ding aus? Naja, dieses Ding sieht aus wie feucht. Das sieht aus wie P11 unendlich, P1n unendlich. Und dann die letzte Zeile, P11 unendlich, P1n unendlich. Alle Zeilen sind ja identisch. Das Bild sollten wir jetzt wirklich vor Augen haben. Dieses P unendlich, das hat völlig identische Zeilen. Und jetzt hätte ich gern gewusst, was passiert denn, wenn ich den Limes mir anschaue, K gegen unendlich. Pi mal P hoch K. Das war die Grenzverteilung. Und jetzt möchte ich wissen, was ist das, wenn ich fordere, dass diese Kette schön ist? Ich nutze die Analine, um zu sagen, ich kann Grenzwerte, Summen und Produkte miteinander vertauschen. Dann kann ich das Pi nach vorne ziehen, habe dann den Grenzwert, Limes K gegen unendlich, Pi ist nach vorne gezogen, Grenzwert und Summen sind miteinander vertauscht, P hoch K. So, an dieser Stelle habe ich noch nicht wirklich die schöne Kette benutzt, also das muss wieder weg. Das ist einfach eine allgemeine Eigenschaft von Markov-Ketten. Jetzt kommt die Eigenschaft der schönen Kette. Und das ist jetzt der Hammer. Weil mich interessiert natürlich, was zum Teufel steht hier oben? Was sollte denn die Intuition sein, was hier oben steht in der ersten Zeile? Was steht hier oben? Ja. Okay. Was steht hier oben? Das ist die Grenzverteilung, die
steht hier so.
Weil wir machen jetzt mal weiter. Dann finden wir, das ist das Pi mal den Limes P hoch K, das heißt, das ist Pi mal den P unendlich. So, und wie siehst du denn aus? Naja, ich habe halt die Struktur, dass ich eine Matrix an der Zeile Z habe. Das ist meine erste Zeile. Ich bin ziemlich langweilig, weil das ist auch die zweite Zeile. Und ich bin richtig langweilig, weil das ist ja auch die letzte Zeile. So, und jetzt könnte man sagen, naja gut, du bist ziemlich langweilig, aber ich habe immer noch diese dummige Anfangsverteilung. Das haben wir dann anscheinend mal angeschaut gehabt. Am Donnerstag. Und da haben wir gesagt, ja, Entschuldigung, was ist denn das? Das ist nichts anderes als ein Vektor, wo ich mir anschauen muss, Summe k gleich 1 bis unendlich. So, und dann multipliziere ich das Pi k mit der Kartenkomponente mit der J-Komponente von dem Z. Ja, und dann bekomme ich hier einen Vektor, mache ja das Produkt von Matrix mal Vektor, und dann erhalte ich aus der Matrix einen Vektor. Und wenn ich mir das anschaue, bekomme ich diese Summe Pi hoch K ZJ, J-Komponente von dem Z. Was ist das? Was ist das? An dieser Stelle nicht verloren gehen. Ja? An dieser Stelle müssen wir das verstehen. Ja, ich habe die Matrix, und diese Matrix, wenn ich es mir noch ein bisschen genauer aufschreibe, hat welche Struktur? Z1, Zj, Zn. Letzte Zeile, Z1, Zj, Zn. Was ich gemacht habe, ich habe gesagt, nimm doch bitte das Pi und multipliziere es mit der J-Spalte. Das habe ich gemacht. Nimm doch bitte das Pi und multipliziere es mit der J-Spalte. Die J-Spalte ist nicht besonders aufregend, weil da treten überall Zj auf. Immer dasselbe, dann wieder Zj. Naja gut. Wenn das halt so langweilig ist, dann nutze ich das aus und dann steht da, das ZJ kann ich wohl nach vorne ziehen. Es wird ja immer schön aufsummiert. Ja? Das ziehe ich nach vorne und dann habe ich da stehen, Summe K gleich 1. Ui, 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 ui. Um Gottes Willen, wie viele Seiten haben wir denn? Nicht unendlich, sondern wir haben gerade mal n Seiten. K gleich 1 bis n. Und dann steht da Pi K über alle J. Aha, und wer bist du? Och. Ich bin noch eine Verteilung. Ich habe den Wert 1, das heißt, was da steht, ist Z. Und was Sie hier, was wir, ja, in der Matrix P unendlich, in der ersten, in der zweiten, in der letzten Zeile stehen haben, das ist die Grenzverteilung, die Grenzverteilung, die Grenzverteilung. Okay, so. Das ist der Gedankengang, der hier zu Ende geführt wird. Und ich schaue mal. Ich unterbreche, okay? Lassen Sie uns mal schauen, wir spielen, ja? Lassen Sie uns mal schauen, was passiert, wenn wir die folgende Kette betrachten. Ich möchte das einfach mal ein Beispiel, ich möchte das Pi unendlich greifen, ja? Und dann schaue ich mir das folgende Kette an. Die Kette hat 4 Knoten. Knoten 1, 2, 3 und 4. Mit Wahrscheinlichkeit 1/2 bleiben wir in der 4, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 bleiben wir in der 1, 2 und 3. Wir hatten so ein ähnliches Beispiel schon mal. Mit Wahrscheinlichkeit 1/2 geht es von der 1 zur 2, zurück mit Wahrscheinlichkeit ein Achtel. Von der 2 geht es mit Wahrscheinlichkeit 3 Achtel zur 3, zurück mit Wahrscheinlichkeit ein Achtel. Mit Wahrscheinlichkeit 3 Achtel geht es zur 3 oder zur 4, was immer das ist, zur 4. Und zurück geht es mit 1/2. So, meine Frage ist, was kommt da raus? Das können Sie einfach nicht sehen. Sie laufen jetzt in dieser Kette als ein Zufallsserver herum. Und die Frage ist, mit welcher relativen Häufigkeit wird die 3 besucht? Meine Frage an Sie, mit welcher Knoten wird denn mit größter relativer Häufigkeit besucht? Welcher Knoten sollte das sein? 1 sagt, och, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 gehe ich weg. 2 sagt, naja, insgesamt mit Wahrscheinlichkeit 1/2 verteilt über 3 Achtel und 1 Achtel gehe ich weg. Aber ich habe einen Rechtsdrall. Ja? Was sagt denn 3? Ja, ich auch. Ich habe auch einen Rechtsdrall. Ich bleibe entweder, wo ich bin, oder will nach rechts. Und 4 sagt, ich habe einen Linksdrall. Was ist der Knoten, der mit größter Wahrscheinlichkeit besucht wird? Ja. Aha. Warum sagen Sie das? Der gibt nur 3 Achtel weg. Und er bekommt ein schönes Geschenk auch von links, 3 Achtel. Gibt an die 4 nur 3 Achtel, die 4 gibt zurück 1/2. Und die anderen Knoten, ja, die haben alle einen gewissen, naja, er nicht, ja, aber der Knoten 2, der hat einen Rechtsdrall. Jetzt gucken wir mal, was passiert. So, um die Frage zu beantworten, nach der Grenzverteilung, ja, gehe ich jetzt wieder auf die Matrixkalk Seite und möchte zuerst mal Zellen hinzufügen. Und Sie sehen, vom Knoten 1 mit Wahrscheinlichkeit 1/2 nach 1, vom Knoten 1 mit Wahrscheinlichkeit 1/2 nach 2, vom Knoten 2 mit Wahrscheinlichkeit 1/8 nach 1 mit 3/8 nach 3. 1/8, 3/8. So, jetzt sind wir mit Wahrscheinlichkeit, jetzt sind wir beim Knoten 3, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 bleiben wir. 1/8 nach links, 3/8 nach rechts. So, und jetzt sind wir im Knoten 4. Wir bleiben mit Wahrscheinlichkeit 1/2. Und was wir machen mit Wahrscheinlichkeit 1/2, gehen wir nach links. So, ich möchte P unendlich berechnen. Jetzt habe ich leider Gottes hier keine Möglichkeit zu sagen, jetzt rechne mal P unendlich aus. Ja? Aber ich kann ihm sagen, rechne mal P hoch 5 aus. Und bitteschön in die Potenz, na, machen wir mal P hoch 10. Was ich übrigens gemacht habe, ich habe ihm gesagt, bitteschön, Dezimalbuch ausgeben. Ja? Letztes Mal hatten wir die Brüche, sehr schwer lesbar. Jetzt haben wir die Dezimalzahlen. Und Sie sehen, ganz links, aber wir sind erst 10 Schritte gelaufen. Ganz links haben wir Wahrscheinlichkeiten zwischen 0,05 und 0,04. Schon wieder. Ne, ich rede hier über diese Matrix, danke. Ja. Ganz links haben wir die Wahrscheinlichkeit 0,05 bzw. 0,04. In der dritten Spalte setzt sich schon durch, was denn da passieren sollte. Knoten 3 sagt, ne, und Knoten 4 sagt, ich aber auch. Aber Knoten 2 ist da schon äußerst schwach vertreten. So, aber ich will es noch ein bisschen genauer wissen. Ja? Ich sehe noch nicht, was eine vernünftige Vermutung sein könnte für das, was am Ende rauskommt. Potenz 20. Alle Zeilen sind gleich. Und die Häufigkeit, mit der Knoten 3 besucht wird, fast 50%, 0,46. Ich lege da natürlich vor, ich setze dabei voraus, dass wir keine Änderung erhalten werden. Wir werden keine Änderung mehr erhalten, kann man sich dann überlegen. Ja? Der Knoten 4, 0,35, sehr gesund. Knoten 2 fällt stark ab, 0,15. Und der Knoten 1 hat fast gar nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Aber da sehen Sie dann auch, ja, was mit dieser Matrix passiert. Okay, so, jetzt zurück zur Vorlesung. Okay. So, jetzt möchte ich sagen, was ich unter schön verstehe, ganz genau. Ich möchte zuerst einmal haben, dass die Grenzwahrscheinlichkeiten, so wie wir das gefordert haben, nicht vom Startpunkt abhängen. Dass, wenn ich lang genug laufe, stellen Sie sich mal vor, Sie laufen mit etwas benebeltem Kopf in der Landschaft rum. Ob Sie jetzt von Punkt A aus gestartet sind oder Punkt B, wenn Sie lang genug gelaufen sind, unbeschränkt lange, dann sollte es völlig egal sein, wenn der Zusammenhang groß genug ist. Sollte es völlig egal sein, von wo aus. Und vor allen Dingen sollten wir natürlich Grenzwerte haben, die existieren. Aber jetzt wünsche ich mir, dass tatsächlich der Limes die Grenzwahrscheinlichkeit, von I nach J zu bekommen, positiv ist, dass ich tatsächlich es auch schaffe, von I nach J zu kommen. So, und das ist für mich schön, ja? Ergodisch. Eine Kette ist ergodisch, wenn sie diese Eigenschaften hat. So, und jetzt ist das Unangenehme, wie zum Teufel zeigt man, dass eine solche Kette ergodisch ist, die interessanten Sachen ergodisch sind, Punkt 1, und Punkt 2, was kann man denn damit alles Schönes erreichen? Nicht? Und zuallererst kann man natürlich sagen, bitteschön, wenn ich mir anschaue, Pi Limes, Pi mal P hoch K, das hatten wir uns ja von vorher überlegt, wenn wir wissen, dass tatsächlich Unabhängigkeit vom Startpunkt vorliegt und Grenzwerte existieren, dann ist das die erste Zeile von P unendlich. Das habe ich hier nochmal aufgeschrieben. Nichts Neues passiert hier. Ja? Erste Zeile von P unendlich. Und nicht nur das, sondern du, erste Zeile von P unendlich, bist die Grenzverteilung. Du P unendlich, hast all das, was uns momentan interessiert. Okay. So, ne? Also so richtig, ne? Stolz geschwellte Brust, das könnte was sein. Und die Webkette, muss man natürlich gucken, ob die ergodisch ist. So, und dann laufen wir in einen solchen Mist hinein. Das ist eine bipartite Kette. Heißt, der Graph der Kette, hier ist der Graph G, besteht aus unseren beiden Partitionsschichten und die Kanten, die gehen von der ersten in die zweite Schicht. Und dann gucken wir uns mal an, was passiert, wenn wir in dieser Kette tatsächlich für eine ungerade Anzahl von Schritten laufen. Nehmen wir mal an, drei Schritte. Von 1 nach 2, erster Schritt. Zurück von meinethalben 2 nach 5, zweiter Schritt. Dritter Schritt, ich habe gar keine Chance zurückzukommen. Fünfter Schritt, na, ich laufe mal zwischenzeitlich in die erste, aber dann komme ich wieder zurück in die zweite Schicht. In einer ungeraden Anzahl von Schritten habe ich keine Chance, tatsächlich zurückzukommen. Und das ist extrem ärgerlich, weil was passiert denn, wenn tatsächlich bei geraden vielen Schritten ich eine positive Wahrscheinlichkeit bekomme? Der Grenzwert kann nicht existieren. Ne? Der wird geraden Schritten wird er gegen eine Zahl größer als 0 konvergieren und in ungeraden Schritten sagt er 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ja, das ist das Paradebeispiel einer nicht konvergierenden konvergierenden Folge. Nicht? Und dann ist natürlich die Reaktion, ja, was soll ich mir denn da im Kopf machen? Die Webkette ist doch nicht bipartit. Die haben wir doch vollständig verlinkt. Das ist eine Sorge, die man haben könnte, aber für uns mit der Webkette ist es eine Sorge, die wir nicht haben müssen. Aber im Hinterkopf behalten. Wenn wir einen Graph haben, der bipartit ist, dann konvergieren tatsächlich die Grenzwahrscheinlichkeiten nicht. Das war halt im Hinterkopf. Was sollten wir uns von dem Graph einer schönen Kette wünschen wollen? Also wir sind wieder in der Situation, dass wir Weihnachten haben, haben uns vorher allgemeine Bedingungen gewünscht, Bedingungen, die abgeleitet waren von dem Verhalten der Folge, von dem Grenzverhalten der Folge. Und jetzt möchte ich im Wesentlichen sagen, na, ich möchte aber versuchen, ob es schon reicht, vielleicht schöne Eigenschaften vom Graphen zu kennen. Und das Tolle ist, das tut es. Das reicht, schöne Eigenschaften vom Graphen zu haben. Welche Eigenschaften hätten Sie denn gern? Ist sowas okay? Ich habe hier einen Graph, der ist reduzierbar. Das hat zwei Komponenten. Und in der ersten Komponente springen Sie wie wild rum, schöner Graph. In der zweiten Komponente springen Sie wie wild rum, schöner Graph. In der dritten Komponente, die haben wir nicht, aber geht es zurück? Nee, es geht nicht zurück. Der Graph ist nicht stark zusammenhängend. Wollen wir sowas? Stellen Sie sich mal vor, Sie sind im Web, ja, und Sie springen am Zufallsserver da rum und kommt nicht zurück, das wäre ja das nackte Desaster. Aber Entschuldigung, das geht doch gar nicht im Web, weil da geht es immer hin und her, weil wir haben ja die künstlichen Links eingesetzt. Wir werden eine solche Situation nicht antreffen. Also, bitteschön, auf meinem Wunschzettel würde stehen, stark zusammenhängend. Auf meinem Wunschzettel würde stehen, nicht bipartit. Dann könnten Sie sagen, ja, Entschuldigung, das ist aber ein ziemlich magerer Wunschzettel. Was hast du denn, was würdest du denn sagen, wenn du tripartit bist? Heißt, das geht von der ersten zur zweiten, von der zweiten zur dritten und von der dritten zurück zur ersten. Dann bin ich ja, habe ich eine Chance, tatsächlich einen Knoten von Knoten I ausgehend, den Knoten I wieder zu erreichen, nur in einer Anzahl von Schritten, die durch drei teilbar ist. Und dann habe ich wieder das Problem, dass ich nicht konvergieren werde im Allgemeinfall. Das hier ist genauso ein Mist wie der hier. Ja? Und das möchte ich dann halt abwehren. Also was ich mir wünsche ist, dass der Graph irreduzibel ist, und dass ich keinerlei Periodizität vorliegen habe. Und ich möchte sagen, dass ein Graph die Periode P hat, schreiben wir uns die Situation auf, ein Zustand, besser hier ist der Graph, und ein Zustand I, den schaue ich mir an im Graph. Und ich möchte sagen, du Zustand hast die Periode P, wenn alle Wege, alle, aber auch wirklich alle Wege, die in I starten, und dann zurückkommen zum I, eine Länge haben, die durch P teilbar ist. Jeder Weg, der von I ausgeht, soll bitte schön eine Länge haben, die durch P teilbar ist. Dann würde ich sagen, du I, du Zustand I, du hast die Periode P. Und dann würde ich sagen, du bist aperiodisch Graph, wenn kein Zustand die Periode P besetzt. So, und hier, ne, das kriegen wir geliefert. Aber so richtig, volle Kanone. Nämlich, wir bekommen gesagt, du bist ergodisch. Was war denn ergodisch? Naja, dass dieses P unendlich als erste Zeile die Grenzverteilung hat. Das P unendlich erzählt alles. Und du hast diese schöne Eigenschaft, wenn du ergodisch bist, dass das P unendlich alles erzählt. Und wenn du irreduzierst, wenn du einen Graphen hast, das kommt nicht an auf die Übergangswahrscheinlichkeiten. Das ist das Tolle. Es kommt nicht an auf die Übergangswahrscheinlichkeiten, es kommt nur an, bitteschön, darauf, dass der Graph irreduzibel ist, dass ich von irgendwo überall hinkomme und bitteschön, dass ich keine Periodizitäten habe. Liegt das vor, sind wir in einer tollen Situation. So, nicht? Und ich will gerade noch mal erwähnen, Warum gibt es diese Äquivalenz? Wir werden, möchten nur ganz kurz erwähnen, die Richtung von links nach rechts, nicht von rechts nach links. Das können wir in der Veranstaltung nicht machen. Das ist der schwierigere Teil. Aber von links nach rechts, bitteschön. Wir haben doch gefordert für eine ergodische Kette. Hier in Teil B, ne? Dass die Übergangswahrscheinlichkeiten im Unendlichen von I nach J zu gehen, dass die positiv sind. Ich muss von I nach J gehen können. Für jeden Zustand I, für jeden Zustand J muss ich das, um ergodisch zu sein. Und Entschuldigung, wenn ich ergodisch bin, wir reden hier über die Richtung von links nach rechts, wenn ich ergodisch bin, ja, dann muss ich insbesondere gewährleisten, dass der Grenzwert, ja, dass die Grenzwahrscheinlichkeit von I nach J zu laufen, dass die positiv ist, und das kann ich nur machen, wenn es denn da auch einen Weg hin gibt. Dann bin ich irreduzierbar. Fertig. Die Richtung haben wir schon gemacht. Ja, und warum darf ein Zustand I keine Periode haben? Da soll einfach das Beispiel aus dem Fall der bipartiten Graphen, da soll dieses Beispiel ausreichen. Nicht? Sonst haben wir keine existierenden Grenzwerte. Die Richtung, wie gesagt, von rechts nach links, das ist die schwierigere Richtung. So, das ist das, was ich erzählen wollte. Und dann würden wir jetzt übergehen zum gemütlichen Teil. Okay. Also, zuerst mal der Hinweis. Machen Sie sich bitte das Leben nicht schwer, sondern benutzen Sie den Matrizenrechner. Ja, brauchen keine Gleichungssysteme zu lösen, obwohl das nebenbei eine schöne Übung ist. Ja? Das kann der Matrizenrechner für Sie machen, nicht? Und nochmal darauf hingewiesen. Wie können Sie den Matrizenrechner denn benutzen, um Gleichungssysteme zu lösen? Nicht? Hier arbeiten wir auf der Eingangsseite des Matrizenrechners mit Operationen für Matrizen. Lösen des linearen Gleichungssystems, ja, das ist etwas, was Sie dann auf der linken Seite anklicken können. Ne? Dann sind Sie halt da. Okay. Nicht? Und was ich hier mit dem Beispiel der Kette mit den vier Knoten schon versucht habe zu zeigen, ist, dass man über das Verhalten von Markov-Ketten, für das Verhalten von Irrfaden alle Informationen bekommt. Ne? Ich fülle die Übergangsmatrix. Und dann schaue ich halt, muss eine Vermutung aufstellen können, wie denn die Potenzen, wie die Matrix sich bei hohen Potenzen verhält. Und sie sollte konvergieren, wenn es denn eine schöne Matrix ist. Oder eine schöne Kette, besser gesagt. Ja. Und dann sollte ich nach 10, 20, 30, ja, maximal 100 Schritten, sollte mir der Matrizenrechner sagen, was denn da als Grenzverteilung rauskommt. Und das ist ein wiederkehrendes Thema dann auch auf dem Blatt. Okay, so. Wir haben verschiedene Teile und da geht es darum, die wesentlichen Punkte, die wir bisher betrachtet haben, durchzuspielen. Und zu den wesentlichen Punkten gehört natürlich die PageRank-Eigenschaft. Da muss ich wissen, bitteschön, was ist die PageRank-Eigenschaft? Der Dämpfungsfaktor spielt eine Rolle, hier der Dämpfungsfaktor mit einhalten. Also PageRank-Eigenschaft, ja, ich habe es an sich gerade schon gerade weggewischt. Das ist die PageRank-Eigenschaft. Beziehungsweise, wenn ich das jetzt nicht, wenn ich das für einen beliebigen Vektor x nachprüfen möchte, ja, dann ist das natürlich dasselbe, als wenn ich sagen würde, das x muss xj muss erfüllen, das ist die Summe von 1 minus d durch n plus das d-fache. Und jetzt schaue ich mir alle i an. Ich schreibe es jetzt mal ein bisschen kompakter. Alle Links, die von i auf j gehen, über all diese Links summiere ich. Und bitteschön, was ich wissen möchte, das ist das xi durch ai. Ne? Das ist jetzt einfach mal PageRank außen vor gelassen und nur überlegt, was ist denn die PageRank-Eigenschaft für einen Vektor. Das ist die PageRank-Eigenschaft für einen Vektor. Nicht? Und dann haben wir hier das d. In allen Beispielen auf dem Blatt ist das d gleich ein halb. Ja? Da haben wir also die beiden Komponenten, wildes Hüpfen und Hyperlinks, haben die beiden Komponenten dieselbe Wahrscheinlichkeit. So, wir schauen uns dann halt den Graphen oben rechts an. Und dann ist die Frage, was passiert, wenn wir tatsächlich den Link von 3 auf sich selbst herausnehmen? 3 ist dann nicht mehr so besitzergreifend. Ja? Bisher hat die 3 liebe Links 2 Links. Ne? Einmal zu sich selbst und dann zum Knoten 2. Wenn wir, wenn wir die Selbstschleife rausnehmen, die Selbstschleife hat die Wahrscheinlichkeit 1,5. Ne? Wenn wir die Selbstschleife rausnehmen, dann werden wir mit Wahrscheinlichkeit 1, was immer wir in 3 haben, an 2 weitergehen. Was passiert, wenn wir diese Selbstschleife rausnehmen? Bestimmen Sie die PageRanks. Ne, das können Sie machen, indem Sie das hier bitteschön als ein Gleichungssystem mit 4 Gleichungen auffassen. Was ist in diesem Beispiel das 1 minus d durch n? Das d ist 1,5. Das n ist 4. Ein Achtel. Nicht? Und bitteschön, und dann auf der, nicht, auf der Seite von Matrizenrechner, da hatten wir ja das Lösen von linearen Gleichungssystemen und hier auf der rechten Seite würde dann überall stehen, ein Achtel, ein Achtel, ein Achtel. Ne? Können Sie so eintragen. Ne? Okay. Wissen Sie, aber natürlich ist es eine Sache, ein Matrizenprogramm zu bedienen. Eine andere Sache ist zu verstehen, was zum Teufel denn da vorgeht. Da wird irgendwas rauskommen. Aber bitteschön, in Teil B fragen wir auch, warum steigen einige PageRanks und warum sinken andere PageRanks? Und warum bleiben einige PageRanks vollkommen identisch? Versuchen Sie eine intuitive Begründung, das ist der wichtigere Teil von Teil B. Versuchen Sie eine intuitive Begründung für das unterschiedliche Verhalten der einzelnen PageRanks anzugeben. So, nicht? Und wenn wir uns überlegen, was denn sonst noch passiert ist, PageRank-Eigenschaft. Was ist sonst noch passiert? Naja, wir haben die Übergangsmatrix. Das ist der zweite Punkt gewesen. Übergangsmatrix P definiert. Und in Teil C fragen wir genau nach der Übergangsmatrix für den Graphen oben rechts. Dämpfungsfaktor bleibt das 1,5. So, und im Teil D ist im Wesentlichen der Schritt umgekehrt. Da wird Ihnen, das ist ein anderer Graphen jetzt, der dahinter steckt, da wird Ihnen die Übergangsmatrix gegeben. Aber was Sie machen sollen, Sie sollen versuchen zu sagen, bitteschön, der Graph, der dahinter steckt, ist der folgende. Nicht? Da muss man sich natürlich immer Gedanken drüber machen, was ist denn hier dieser Anteil, 1 minus d durch n? Wir hatten für das Beispiel aus Teil A gesagt, das ist das 1,8. Wenn Sie sich jetzt anschauen für den Teil D, was ist denn nun n ist gleich 3, Was ist denn nun das 1 minus d durch n? N ist gleich 3 und d ist gleich 1 halb. Da ist es nicht ein Achtel. Da ist es eine andere Zahl. Okay. Ja, das wird mal schon helfen. Ja? Okay. Okay, so. Und was richtig wichtig ist, ist Teil E. Und da geht es darum zu sagen, wir beherrschen mit der Annalina, mit dem Matrix-Vektorprodukt, oder besser gesagt, Vektor-Matrix-Produkt. Vektor auf der linken Seite gefolgt, Vektor auf der linken Seite gefolgt von der Matrix auf der rechten. Ja? Die Annalina sagt uns, wenn du wissen möchtest, wie denn die Wahrscheinlichkeiten des Besuchs nach K-Schritten aussehen, dann nimm doch bitte schön, das haben Sie ganz rechts da stehen, dann nimm doch deine Übergangsmatrix zur Gartenpotenz erheben und multiplizierst die Anfangsverteilung mit dieser Matrix. Und dann soll gesagt werden, bitteschön, wenn ich weiß, was die Anfangsverteilung ist, und die Anfangsverteilung sei Pi 0, ja, ich bin mit Wahrscheinlichkeit 1 in Knoten 1, wenn du das weißt, was ist denn das Pi hoch 100? Tun Sie sich das nicht an und rechnen das aus. Ja, das ist, Sie müssen nicht natürlich 100 Matrizenprodukte machen, das würde möglich sein mit 7, wenn Sie immer schön verdoppeln. Ja? Aber tun Sie sich das nicht an. Sagen Sie dem Matrizenrechner, rechnen mal für mich aus. Ja? Pi hoch 100, was macht er drauf? Ja, und das würden Sie dann eingeben und eine Vermutung aufstellen für den Grenzwert, nicht? Und jetzt die Frage, was ist, wie kommen Sie an eine Verteilung mit der Petrek-Eigenschaft? Nicht, was Sie in E römisch 2 im Wesentlichen machen. Sie schauen sich an, die Grenzverteilung, versuchen eine Vermutung über die Grenzverteilung auszusprechen. Und in Römisch 3 wird gesagt, bitteschön, und wie findet doch eine Verteilung, die P-Schrank-Eigenschaft hat? Haben wir zu dem Zusammenhang zwischen Petrek-Eigenschaft auf der einen und Grenzverteilung auf der anderen, haben wir zu dem Zusammenhang Ergebnisse? Nein. Aber noch nicht. Aber das ist Römisch 3. Und Römisch 3 folgt auf Römisch 2. Und es könnte sein, dass die beiden Konzepte, nämlich eine Grenzverteilung zu sein, das ist ein sehr fundamentales Konzept, und die P-Schrank-Eigenschaft zu haben, auch fundamentales Konzept, dass diese beiden fundamentalen Konzepte vielleicht übereinstimmen. Ja. Dann müssen Sie gar nicht irgendwelche Gleichungssysteme lösen, sondern ja. So, jetzt habe ich die ganze Zeit erzählt. Bitte schön, Ihre Fragen. Ja gut, ich habe da, Sie sprechen über die erste Zeile in E, ja? Das ist Pi hoch 0. Ich möchte sagen, dass das ein Vektor ist und würde die einzelnen Komponenten durch Kommas abtrennen. In der Annalina sollten Sie an sich eine solche Schreibweise auch benutzen, oder? Welche Schreibweise benutzen Sie? Bitte? Mit ein bisschen Platz dazwischen, okay. Also dann habe ich natürlich das Gefühl, das könnte die 100 sein. Ne? Deshalb gibt es bei mir ein bisschen Kreide dazwischen. Ja? Andere Länder, andere Sitten. Okay. Fragen zur Aufgabe 1. Also die Aufgabe 1 wird Ihnen leicht fallen. Ja? Also Sie müssen mit dem Matrizenrechner spielen und verstehen, worum es sich handelt. Es handelt sich um Grenzverteilung. Es handelt sich nicht um Grenzverteilung. Das kriege ich in den Griff mit dem Limes, k gegen unendlich, Pi mal P hoch k. Es handelt sich um die PageRank-Eigenschaft. Das kann ich nicht eingeben in meinen Matrix-Rechner, aber bitteschön, ich kann Vermutungen bekommen. So, Aufgabe 2. Gryffindors gegen Ravenclaw. Naja, das sind diese beiden, wie soll man sagen, die beiden, in der Schule, in der Harry Potters Zauberschule, hat es dann halt die verschiedenen, glaube ich, vier Häuser. Dankeschön, vier Häuser. Und ich weiß nicht, sind die Gryffindors, sind das die Bösen? Das sind die Guten, ja? Ja. Da gibt es irgendein böses Haus. Wie heißt das? Bitte? Slytherin. Nochmal sagen. Slytherin. Ich krieg's immer noch nicht. Slytherin. Okay, gut. Also es gibt halt ein böses Haus und es gibt die... Das sehr, sehr gute Haus Gryffindor und Ravenclaw, die sind auch in Ordnung, aber nicht so in Ordnung, wie halt Gryffindor ist. So, die Gryffindors haben in dem Quidditch-Spiel anzutreten gegen Ravenclaw und haben drei Jäger. Es geht darum, keinen Fußball zu befördern, sondern einen Quaffle. Und dieser Quaffle ist dann in ein gegnerisches Tor zu bewegen. Für jeden der drei Gegenspieler, und das ist der Jeremy Stratton, der Randolph Burrow und der Roger Davis, weiß man, wie sie abgeben, beziehungsweise wie sie den Quaffle dann auch vielleicht behalten. Und da wird also zum Beispiel gesagt, bitteschön, wenn der Stratton im Quaffle besitzt, ist in der Hälfte aller Fälle, wird er tatsächlich abgeben, in der anderen Hälfte ist er eigensinnig, da versucht er es auf eigene Faust. In der Hälfte aller Fälle gibt er ab, und zwar doppelt so oft zum Davis wie zu Burrow. Jetzt sollen Sie in den Teil A eine Markov-Kette bauen, ja, um zu verstehen, wie denn der Ballbesitz sein wird, wenn das Spiel lange genug andauert. Und meine Damen und Herren, das Quaffle-Spiel, das kann verdammt lange dauern, ja. Nicht? Und um die Markov-Kette dann für die Wahrscheinlichkeit, den Quaffle zu besitzen, aufstellen zu können, brauche ich Wissen über die Zustände. Ja, was sind die Zustände? Ne? Das ist der Zustand 1, Stratton, 2, Burrow und 3, Davis. Ich brauche Wissen über die Zustände, ich muss wissen, wie denn die Übergangswahrscheinlichkeiten sind. Wie der Quaffle denn abgegeben wird, ja? Naja, nicht? Die Übergangswahrscheinlichkeiten, wenn der Stratton sich im Quaffle-Besitz befindet, ist beschrieben im ersten Bullet. Das heißt, Teil A, Sie würden dann die Markov-Kette aufstellen. In Teil B würden Sie dann exakt, nicht mit irgendwelchen Grenzwerten, nicht mit irgendwelchen Matrizenrechnern, sondern Sie würden exakt bestimmen, was ist denn die was ist denn der Vektor der Übergangswahrscheinlichkeiten nach T-Schritten? Bitte, das haben wir jetzt nicht Pi genannt, sondern Groß X. Ja, wenn Sie, das ist nichts anderes als der Vektor der Übergangswahrscheinlichkeiten, wenn das Quidditch-Spiel bereits für T-Spielzüge gespielt worden ist. Und die Aussage ist, naja, eins, der Stratton, der hat eine Wahrscheinlichkeit, die genauso ausschaut, der Burrow und dann kommt der Davis, haben ebenfalls genau diese Eigenschaften. So, wie zeigt man das? Vollständige Induktion. Wenn Sie den Eindruck haben, dass wir Sie mit vollständiger Induktion verfolgen, Der Eindruck ist richtig. Der ist wirklich vollständig richtig. Ne, bis sie des Nachts davon träumen und plötzlich der Groschen fällt. Ne? Bis dahin werden wir sie ihren Träumen verfolgen. So, mit welcher Wahrscheinlichkeit? Das ist ganz, ganz einfach, wenn Sie das, mit welcher Wahrscheinlichkeit befindet sich denn tatsächlich der Stratton bei einem beliebig lang gespielten Spiel im Korfu-Besitz? Das können Sie nach B sofort sagen. Ja, Sie müssen das nicht bewiesen haben, Sie können natürlich dann auch die Aussage als richtig voraussetzen. Fragen zur zweiten Aufgabe. Okay, dann machen wir die dritte Aufgabe. Das ist eine richtig schöne Aufgabe. Und zwar geht es darum, Karten zu mischen. Und zwar darum, wie mischt man den Karten am besten? Und da haben wir uns eine ganz, ganz einfache Situation rausgenommen. Eine Situation mit genau drei Karten. Ja, also, da ist die Karte 1, da ist die Karte 2 und da ist die Karte 3. Drei Karten. So, was macht Alice? Alice zieht eine der drei Karten und sie zieht den Schwamm mit ein Drittel. Sie zieht das Päckchen hier mit ein Drittel und sie zieht die Tempos mit ein Drittel. Und legt sie in die Mitte zwischen die beiden anderen. Das heißt, was passiert, wenn sie das Täschchen zieht? Ja, sie legt es zurück. Was passiert, wenn sie den Schwamm zieht? Naja, sie legt es zwischen Täschchen und Tempos. Ja. Was beim Bob passiert? Naja, da haben wir halt, stellen wir den die Ursprungskonfiguration wieder her. Beim Bob, der zielt ebenfalls eine der drei Karten, jede Karte mit Wahrscheinlichkeit ein Drittel, mit gleicher Wahrscheinlichkeit aus dem Stapel und legt sie oben drauf. Nicht in die Mitte, sondern oben drauf. So, was ich jetzt wissen möchte, ist, wie unterscheiden sich diese beiden Mischverfahren voneinander? Und die werden sich erstaunlich unterscheiden. So, und was haben wir? Wir haben zuerst einmal zu klären, möchten natürlich wieder Markov-Ketten benutzen zur Modellierung und haben erst einmal zu klären, was denn nun die verschiedenen Konfigurationen des Kartenstapels sind. Naja, und da würden wir sagen, bitteschön, es wird gesagt, bitte versuchen die Zustände kreisförmig anzuordnen und ich würde vorschlagen, dass wir sagen 1, 2, 3, das ist die Anfangskonfiguration. Und dann 1, 3, 2, das meinen wir bei kreisförmig halt. Dann geht es über zu 3, 2, 1. Geht es über zu 3, 1, 2. 3, 1, 2. Dann sind wir bei 3, 2, 1. 2, 3, 1. Und dann letztlich 2, 1, 3. Ja, in einer solchen Weise kreisförmig anzuordnen. Und was soll denn 1, 2, 3 entsprechen? Dass die Karten genau in der Reihenfolge wie anfänglich sind. Ja, und hier ist es halt so, dass wir die Karte, die ganz zu oben gelegen ist, wie man sie das interpretieren wollen, ja, dass die Karte, die ganz zu oben gelegen ist, dass wir sie zwischen, ne, das wäre ein möglicherweise vernünftig zu interpretieren, als ein Zug von Alice. Wenn es denn so ist, dass Alice ziehen würde, würde irgendwas passieren. Ja. So, nicht? Und dann ist Teil A, der redet darüber, bitteschön, wie sehen die Markov-Ketten aus? Zwei Markov-Ketten, zwei Mischverfahren, zwei Markov-Ketten. Ja. So, und dann möchte ich wissen, was ist denn ein gutes Mischverfahren? Naja, und da haben wir uns dieses Maß überlegt, was für eine Verteilung aussagt, bitteschön, guck dir in dieser Verteilung den größten Ausschlag an zwischen einer Komponente, die möglichst klein und einer Komponente, die möglichst groß ist. Ja, und dann hast du hier mit der Verteilung ist die Verteilung μ. dann hast du hier mit der Differenz μ i minus μ j. Wir schauen uns den größten Ausschlag an, das Maximum über alle Paare i und j wird genommen. Je schlechter ist das Mischverfahren, je größer der Ausschlag ist, nach dieser Definition von Qualität. So, und jetzt haben wir die Markov-Kette und wir möchten die Mischverfahren mit dieser Form der Qualität messen. So, und dann wird gesagt, bitteschön, wer mischt denn besser? Ausgewertet wird mit dieser Definition. Wer mischt denn besser? Alice oder Bob nach einem Schritt? Alice oder Bob nach 2? Alice oder Bob nach 5? Alice oder Bob nach unendlich vielen Schritten? Das Ergebnis wird überraschend sein. Einer wird besser mischen. Ist natürlich die Frage, ob das auch noch nach unendlich vielen Schritten sichtbar sein wird. Ja? Das wäre vielleicht, naja. Wie mache ich denn das 5 Schritte lang? Der Matrizenrechner ist ready to be used. Ja? Fragen zur Aufgabe 3. Okay, Aufgabe 4. Ja, also wir haben nur 3 Aufgaben. Reguläre Aufgaben. Und die vierte, es ist ein Novum, ein Übungszettel, der tatsächlich auf Vorder- und auf ein DIN A4-Blatt passt. Ja? Die Aufgabe passt sogar auf eine Zeile. Wir können auch ganz kurz, wenn wir wollen, ja? Ganz, ganz kurz. Das ist die Bonusaufgabe. Und die Bonusaufgabe sagt, bitteschön, nimm doch mal an, dass du Matrizen hast, 2 Matrizen, das A und das B. Und diese beiden Matrizen, das sind n mal n Matrizen, die reden also, ja, können Sie sich vorstellen, über denselben Zustandsraum, die ersten n Knoten nämlich. Und dann, ne, das ist stochastisch, Design stochastisch. So, da muss ich mir aufschreiben, was denn das überhaupt bedeutet, stochastisch zu sein. A ist stochastisch. Genau dann, das ist die Definition, wenn für alle i die Summe der Einträge in der i-ten Zeile genau 1 ist, ja, für alle i gilt die Summe der Einträge, j, machen wir das mit k, k gleich 1 bis n, a, i, k. Ich gehe also in die i-te Zeile und summiere und fordere, dass ich 1 rausbekomme. Zusätzlich muss aber auch noch gefordert werden, um die Eigenschaft stochastisch zu sein zu erfüllen, zusätzlich muss auch noch gefordert werden, dass tatsächlich jeder Eintrag größer gleich 0 ist. Das muss gelten für alle i und k. Dann ist die Matrix stochastisch. Ich weiß, dass das A stochastisch ist und ich weiß, dass das B stochastisch ist. Und was wir wissen möchten, wann ist das A mal B stochastisch? Die Aussage ist immer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, unkonventionelle Möglichkeiten auch das zu zeigen. Die konventionelle Möglichkeit würde sagen, naja, also ich habe mir jetzt aufgeschrieben, was es denn heißt, stochastisch zu sein. Die zweite Möglichkeit würde sagen, ich schreibe mir auf, was denn das Matrizenprodukt überhaupt ist. Naja, dann würde man halt sagen, wenn ich a mal b multipliziere, und ich interessiere mich für den Eintrag dieses Matrizenprodukts, Zeile i, Spalte j. Kommt da was raus? Summe über alle k. K geht läuft von 1 bis n. Und dann schaue ich mir an, dass AIK, multipliziere das mit dem BKJ und das ist das Matrizenprodukt. Jetzt muss ich schauen, das ist, ne, mehr haben Sie nicht. Wir müssen mit diesen beiden Dingen hantieren. Muss ich schauen, was denn passiert, wenn ich mich frage, bist du Produktmatrix-stochastisch? Muss ich natürlich mir alle möglichen I's anschauen und schauen, ob in der Zeile der Produktmatrix die Summe 1 ist. Also ich verspreche, die Antwort auf diese Frage, die ist genauso kurz wie die Formulierung der Frage. Wirklich ganz kurz. Wenn Sie eine Lösung finden und diese Lösung nach 5 Minuten, das könnte richtig sein, ja? Wenn Sie eine schwierige Lösung, richtig komplex gefunden haben, denken Sie nochmal ein bisschen lieber drüber nach, es könnte falsch sein. Aber die Aufgabe, die will gelöst sein. Ja, es gibt viele kurze Lösungen, aber die richtige will natürlich gefunden sein. Fragen zur Aufgabe 3. 4. Aufgabe 4. Nicht, also das ist jetzt, was ich versucht habe, in die Richtung zu gehen, eine mathematische Argumentation. Eine andere Argumentation wäre, naja, stelle ich mir mal vor, dass ich eine Markov-Kette hätte. Und zwar die Zustände sind 1 bis n. Und ich habe eine erste Markov-Kette mit der Übergangsmatrix A. Und dann habe ich eine zweite Markov-Kette mit der Übergangsmatrix B. Wenn ich mir natürlich überlegen könnte, dass ich eine dritte Kette mir bauen könnte und diese dritte Kette hätte die Übergangsmatrix A mal B und ich könnte verstehen, was denn diese Kette mit Übergangsmatrix A mal B tut, dann wäre das natürlich ein völlig anderes Argument, aber natürlich genauso gültig, wenn letztlich daraus folgen wird, naja, schauen Sie mal, nicht, wenn ich nur Zahlen miteinander multipliziere, die nicht negativ sind, dann werde ich am Ende doch nicht negativ bleiben. Das wesentliche Spiel ist hier die Summeneigenschaft. Dass ich nämlich mit Wahrscheinlichkeit 1, wenn ich im Zustand I bin, irgendwo hingehe, das ist das Spiel. Mit Wahrscheinlichkeit 1. Und wenn Sie versuchen, da informell zu denken. Denken sich eine Kette mit Übergangsmatrix A, eine Kette mit Übergangsmatrix B. Was wäre denn die Interpretation für eine Kette, dieselbe Anzahl, dieselbe Menge der Zustände, 1 bis n? Was wäre denn die Funktionsweise einer Kette mit Übergangsmatrix A mal B? Wie kann ich die versuchen zu verstehen? Okay. Gut, das wäre, was ich zu dieser Aufgabe zu sagen hätte. Fragen hat es ja nicht gegeben gehabt. So, ich würde gern zwei Roboter eine schwere Kiste bewegen lassen. Gehen jetzt in eine Aufgabe aus dem Skript. Da haben wir eine schwere Kiste. So, und da haben wir einen ersten Roboter und einen zweiten Roboter. Und die stehen vor der Kiste. Hier hat es Handgriffe. Roboter haben aus unerfindlichen Gründen immer zwei Hände. Ja, zwei Handgriffe. Und der erste Roboter steckt seine Arme dann da rein und kann drücken oder ziehen. Der zweite auch. Miteinander reden tun die Herrschaften aber nicht. Das ist das Problem. Also, was passieren könnte, Kollege 1 zieht, Kollege 2 drückt. Nicht besonders hilfreich, kann aber passieren. Ja? So, und jetzt möchte ich, wenn beide tatsächlich drücken, ist alles gut. Und Sie bekriegen, die beiden Roboter bekommen ein Bestätigungssignal. Wenn beide ziehen, ist gut. Und die beiden Roboter bekommen ein Bestätigungssignal. Sie werden weiter beide ziehen oder beide drücken. Jeder der beiden anfänglich wird aber zufällig entscheiden, ob er zieht oder drückt. Und wenn Sie keinen, die Kiste rührt sich nicht, wenn Sie kein Bestätigungssignal bekommen, dann entscheidet jeder der beiden Roboter unabhängig vom anderen, ob er zieht oder drückt. Was wir wissen möchten, ob wir tatsächlich das Verhalten der Roboter als eine Markov-Kette analysieren können und wenn ja, welche. Wichtige Entscheidung an dieser Stelle, was sind die Zustände? Welche Zustände sollten wir für die Kette auswählen? Zwei Roboter, entweder bitteschön drücken oder ziehen. Was sollte so etwas wie die Konfiguration, die gegenwärtige Konfiguration sein? Und wenn wir das wissen, was wäre denn die darauffolgende Konfiguration? Wie würden wir das Verhalten der Roboter möglichst exakt beschreiben? Was wäre Ihr Vorschlag? Ja? Okay, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Also, einmal steht, bewegt sich. Okay, das sind jetzt zwei Zustände. Gut. Es ist natürlich jetzt unklar. Anders ist schon recht gut. Aber ich möchte natürlich so etwas sagen wie die gegenwärtige Konfiguration. Wenn wir sagen, dann sagen wir halt, steht. Ja, dann würden wir sagen, also das Pi zum Zeitpunkt 0 steht. Wir würden sagen, mit Wahrscheinlichkeit 1 steht die Kiste und mit Wahrscheinlichkeit 0 bewegt sie sich. Bewegt sich. Ja.
Ich hätte anders
gesagt. Ja.
Ich hätte pro Roboter zwei Zustände gemacht. Der eine Zustand ist, dass der Roboter zieht und der andere ist, dass der Roboter
okay.
Zieht.
Okay.
Und da ist der Übergang.
Okay. Wir spielen beide durch, ja? Versuchen beide durchzuspielen, ja? So, und Sie sagen, also hier habe ich zwei, da müssen noch die Übergangswahrscheinlichkeiten eintragen. Ne? Und Sie sagen, ich habe vier. Nämlich, gut, machen wir das so. Der erste zieht, der zweite dreht, drückt. Beide ziehen. Beide drücken. Der erste drückt, der zweite zieht. So, ja? Okay. Jetzt machen wir gerade mal Ihre Kette fertig. Von ZD geht es nach ZZ mit welcher Wahrscheinlichkeit? Übergangswahrscheinlichkeit müssen wir festlegen. Ne? Ein Viertel, weil mit 1/2 würde der Kollege hier sagen, ja, im neuen Versuch weiterhin ziehen. Der zweite Kollege sagt, ja, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 weiterziehen. 1/2 mal 1/2 ist ein Viertel. Und wenn ich in ZZ bin, dann kriege ich das Signal, alles gut, weitermachen, ne? Drücken, nicht drücken, um Gottes Willen, ziehen, 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 mit Wahrscheinlichkeit 1. So, und dann würden wir sagen, ja, mit Wahrscheinlichkeit, ach so, mit Wahrscheinlichkeit 1/4 von ZD nach DD, mit Wahrscheinlichkeit ein Viertel von ZD nach DZ und ich hatte gerade eine mentale Störung, die mir nämlich gesagt hat, du hast doch nur dreimal ein Viertel, du musst doch eins haben. Ja, hast du doch. Mentale Störung behoben, ja? Okay, so, dasselbe Spiel, bei den anderen links auch immer schön. Mit einem Viertel bleiben wir und bei DD mit Wahrscheinlichkeit 1. So, dann müssen wir nur noch klären, du bist allerdings auch ein Viertel, wie das ausschaut mit DZ, mit Wahrscheinlichkeit ein Viertel geht es zurück, mit Wahrscheinlichkeit ein Viertel geht es dann zu den erfolgreichen Konfigurationen. So, die nächste Frage, wir kommen aber gleich auf Ihre Kette zurück. Ja? Die nächste Frage ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Kiste nach K-Schritten immer noch am selben Platz wie zu Beginn befindet? Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind wir nach einem Schritt bereits fertig? Unabhängig davon, also wenn wir in einer Situation angefangen haben, wo wir tatsächlich unterschiedlich sind, ja? Mit welcher Wahrscheinlichkeit unterschiedliches Verhalten der Roboter haben? Ja? Mit welcher Wahrscheinlichkeit würden wir dann tatsächlich nach einem Schritt schon fertig sein? Einhalb, weil in dieser Situation haben wir mit einem Viertel und ein Viertel, einhalb, bereits Glück gehabt. Nach zwei Schritten. Mit welcher Wahrscheinlichkeit, bessere Frage ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit sind wir denn nach zwei Schritten noch nicht fertig? Nach einem Schritt sind wir nicht fertig mit Wahrscheinlichkeit einhalb. Nach zwei Schritten werden wir mit Wahrscheinlichkeit ein Viertel nicht fertig sein. Nach K-Schritten mit Wahrscheinlichkeit 2 minus K. Ja? So. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Kiste nach unendlich vielen Schritten immer noch am selben Platz befindet? Ja? Das ist die Null. Nach unendlich vielen Schritten. Die Kiste wird sich bewegen. Ja? Das ist halt. Ist halt so. Der Limes, das ist halt die Realität der unendlich vielen Schritte. Ja? Die Kiste wird sich bewegen. So, jetzt machen wir mal die zweite Kette. Ah, hier haben wir noch was. Jetzt haben wir M-Roboter. Dasselbe Spiel, das Einzige, was passiert, die Situation, die Sie haben müssen, damit die Kiste verschoben wird, alle M-Roboter müssen an einem Strang ziehen, drücken. Beziehungsweise an einem Strang ziehen. Ihre Markov-Kette, wie würde die denn jetzt ausschauen? Die würden sagen, ja, vorher hast du 2, jetzt hast du M. Also hast du Tupel der Länge M. Und da trägst du ein Z und D und Z und D und D und Z. Und wie sind denn die Übergangswahrscheinlichkeiten von einem Zustand zum nächsten? 2 hoch minus m. Bei M-Roboter. 2 hoch minus m. Ne? Hier haben wir ein Viertel. Bei einer Situation, wo wir noch nicht alle Roboter an einem Strang zu ziehen haben. Die Markov-Kette ist ein Riesenviech. Ja? Die hat 2 hoch m Zustände. Was dahinter steckt, ist sehr, sehr simpel. Man möchte sich diese Markov-Kette nicht antun. So, jetzt gucken wir aber mal, was mit dem ersten Vorschlag passiert. Wenn die Kette steht, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird sie denn im nächsten Schritt stehen? Das haben wir gerade ausgerechnet, mit Wahrscheinlichkeit 1. Und mit welcher Wahrscheinlichkeit bewegt sie sich? Mit Wahrscheinlichkeit 1/2. Und wenn die Kette denn sich tatsächlich bewegt, im nächsten Schritt bewegt sie sich weiter. Was ist die kompaktere Kette? Die intuitivere, so hätte ich es gemacht. Die kompaktere, was ist die?